Psyche im Ausnahmezustand. Über Wege aus Krisen und die Begleitung auf Akutstationen. Wir sprechen über psychische Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen mit Betroffenen, Angehörigen und Experten. Seelenstruggle, dein Podcast der LWL-Uniklinik Hamm.
Herzlich willkommen zu einer neuen Deep Dive-Folge. Diesmal zum Thema Krisen und Umgang mit Krisen. Ich bin Davina, ihr kennt mich schon aus der einen oder anderen Folge und ich sitze heute hier mit Herrn Professor Holtmann. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, ich freue mich.
Sie sind ärztlicher Direktor hier bei uns in der Klinik und besprechen heute mit mir zusammen was zum Thema Krisen und Umgang.
Genau, ja, danke, dass ich dabei sein kann.
Eine Kategorie, mit der wir immer gerne starten, ist die Kategorie Ein Satz, ein Gedanke.
Ein Satz, ein Gedanke.
Und wir erinnern uns, dass Tina in der Folge erzählt hat, dass eine Krise sich für sie anfühlt wie zu ersticken. Mhm. Was löst das bei Ihnen aus?
Ja, das ist, glaube ich, für die Tina ein total passendes Bild gewesen. Und als ich das Gespräch mit ihr gehört habe, habe ich gedacht, ich kann das nachvollziehen und habe mich gleichzeitig gefreut, dass ich den Eindruck hatte, es war erst das, ich fühle mich, als würde ich ersticken, aber irgendwie kann sie jetzt wieder frei atmen. Also es war so beides und das finde ich ist so klassisch für die Krisen, ne? Dass man ein Gefühl von Ohnmacht hat und es einem wirklich richtig schlecht geht und es hoffentlich dann gemeinsam gelingt, da eben wieder rauszukommen. Und ich glaube, die Bilder, die die Jugendlichen finden, sind ganz unterschiedlich. Das ist Tinas Bild und andere würden vielleicht ganz andere Bilder finden, weiß ich nicht, dass die Krise ist wie abzustürzen oder zu ertrinken oder überzukochen. Ich glaube, die Krisen und die Bilder, die sind so unterschiedlich, wie die Jugendlichen auch sind. Ne? Und das finde ich, ist für uns die große Herausforderung, dann eben zu schauen, was braucht die Einzelne oder der Einzelne, weil die Situationen so unterschiedlich sind.
Ja, absolut. Das ist, glaube ich, auch sehr deutlich geworden anhand der Geschichten, die die beiden erzählt haben. Was würden Sie denn sagen, wie versucht die Klinik aktuell diese Herausforderung zu meistern oder Jugendliche und auch Kinder in Krisen zu begleiten?
Ja, also ich glaube, das Wichtigste ist, möglichst schnell rauszufinden, was braucht derjenige, der da jetzt kommt. Und das kann eben ganz unterschiedlich sein. Also wenn ich komme, weil ich den Eindruck habe, das Leben ist nicht mehr lebenswert und ich will nicht mehr weiterleben oder ich will zumindest so nicht mehr weiterleben, dann braucht derjenige vielleicht was ganz anderes als jemand, der kommt, weil er Wutanfälle hat und so ausgerastet ist, dass die Menschen in seinem Umfeld gedacht haben, es ist besser, er kommt jetzt in einen geschützten Rahmen. Also rauszufinden, was braucht diejenige oder derjenige jetzt und das eben möglichst zügig. Und manche von den Patienten, die kennen wir ja auch schon. Mhm. Das ist ja nicht immer mit einer Krise vorbei, sondern manche haben ja auch wiederholt Krisen. Und das ist auch okay, dann wiederzukommen. Und dann kann man ja manchmal auch schon vereinbaren, was wäre denn hilfreich, wenn du nochmal wiederkommst? Ja, was wünschst du dir dann? Und kann darauf zurückgreifen. Und andere lernen wir in der Krise zum ersten Mal kennen. Da ist es natürlich vielleicht erstmal schwieriger rauszukriegen, was derjenige will, weil die Jugendlichen uns verständlicherweise manchmal auch erst mit Misstrauen begegnen. Das war vielleicht gar nicht ihre eigene Idee, hierher zu kommen. Das ist ja auch sehr unterschiedlich. Ne? Manche kommen, weil sie selber sagen, bringt mich bitte in die Klinik, ich brauche jetzt Hilfe. Und andere sträuben sich im wahrsten Sinne des Wortes mit Händen und Füßen dagegen. Und trotzdem ist es richtig, dass sie von ihren Sorgeberechtigten oder vom Rettungsdienst oder so gebracht werden. Ja, also das heißt, wir versuchen möglichst schnell zu verstehen, was braucht derjenige und das dann anzubieten. Und da haben wir, ja, wie soll man das sagen, wie so einen ganzen Einkaufswagen voller Dinge, die wir dann anbieten können. Und wir müssen halt gucken, ne, was ist für dich jetzt gerade hilfreich.
Also es ist dann nicht so, dass es immer die gleiche Methode für alle Patienten gibt, sondern es wird sehr individuell geschaut.
Ganz unterschiedlich, ne? Also manche Patienten sagen ja zum Beispiel, ich kann gerade selbst keine Verantwortung für mich übernehmen. Dann übernehmen wir die Verantwortung. Mhm. Manchmal bis dahin, dass wir sagen, vielleicht ist es sinnvoller auch, dass wir die Stationstür vorübergehend schließen, ne, damit du hier sicher sein kannst. Andere Patienten können das ganz gut und sagen, nein, ich melde mich, wenn es mir schlechter geht, ihr müsst euch keine Sorgen machen und das überzeugt uns auch und wir denken, ja, das ist stimmig und man kann den Patienten mehr Verantwortung überlassen. Manche brauchen ganz viel Ruhe bis hin zu Abschirmung, also vielleicht in einem ganz reizarmen Raum und manche brauchen genau das Gegenteil, die brauchen erstmal Menschen um sich rum, die halten es alleine nicht gut aus, die können vielleicht auch nicht in einem Einzelzimmer übernachten, sondern möchten wen bei sich haben. Für andere ist genau umgekehrt. Und ja, das versuchen wir so gut das geht, mit allen Begrenztheiten, die so eine Klinik auch hat, umzusetzen und eben dem einen vielleicht eher Aktivierung anzubieten und dem anderen eher Schonung und Rückzug und erstmal ausschlafen.
Genau, Sie haben gerade gesagt, manchmal muss es vielleicht dann auch so sein, dass man eine Station mal schließt oder dass Patienten in einem reizarmen Raum sozusagen verweilen sollen, um da wieder zur Ruhe kommen zu können. Das sind ja letzten Endes manchmal auch freiheitsentziehende Maßnahmen, die dann angewandt werden müssen. Das ist natürlich ein sehr sensibles Thema, was sowohl für die Betroffenen als auch für die Helfenden, sehr schwierig ist, weil natürlich niemand das Gefühl vermitteln möchte, Menschen wegzusperren. Ja. Und gleichzeitig, glaube ich, ist es ja manchmal auch notwendig, ausreichend Schutz zu bieten in gefährlichen Situationen. Ja. Jetzt ist es so, dass Sie ja auch an Leitlinien mitgeschrieben haben, um sich diesem Thema auch etwas mehr zu widmen sozusagen. Ja. Vielleicht können Sie ein bisschen was darüber erzählen.
Genau. Also ich finde, dieses Thema freiheitsentziehende Maßnahmen, damit meinen wir ja zum Beispiel, die Stationstür wird geschlossen oder jemand wird von der Gruppe auch abgesondert und in einem Kriseninterventionsraum behandelt. Ich finde es ganz wichtig, über dieses Thema ganz offen zu reden, weil viele Menschen wissen nicht, was in der Kinder- und Jugendpsychiatrie passiert und manche wollen es vielleicht auch gar nicht so richtig wissen. Und ich finde es wichtig, da ganz viel Transparenz zu haben und das zu erklären. Und es ist bei diesen freiheitsentziehenden Maßnahmen so, die sind immer nur das allerletzte Mittel. Wir suchen immer nach anderen Möglichkeiten, den Kindern oder Jugendlichen Hilfe anzubieten. Aber manchmal braucht es eben diesen Schutz. Und dann ist es wichtig, finde ich, zu sagen, wir müssen die Idee haben, dass das in diesem Augenblick jetzt wirklich die einzige Möglichkeit ist. Mhm. Wir müssen die Idee haben, dass das hilfreich ist. Und wir können das zwar fachlich entscheiden, aber wir können das glücklicherweise in Deutschland nicht einfach als Ärzte oder Pflegekräfte selbst entscheiden, sondern wir brauchen die Sorgeberechtigten, die sagen, ja, wir wünschen das auch, uns hat das überzeugt und die müssen dann einen Antrag beim Familiengericht stellen. Mhm. Also es braucht immer auch noch einen Richter. Das heißt, es kann auch keine Kungelei geben zwischen den Behandlern und den Eltern. Wir machen das jetzt einfach so, sondern das finde ich total wichtig, dass unser Staat darauf achtet, dass die Rechte von Kindern und Jugendlichen immer gewahrt bleiben. Die Kinder und Jugendlichen kriegen dann auch so einen, man nennt das Verfahrensbeistand, wie so ein Anwalt an die Seite gestellt, der für ihre Rechte mit eintritt. Genau. Also, und da haben wir eben eine Leitlinie zum ersten Mal für die deutschen Kliniken entwickelt im letzten Jahr oder in den letzten Jahren, auch gemeinsam mit ehemaligen Patienten, um zu schauen, wenn das schon notwendig ist, wie können wir das so machen, dass die Rechte der Kinder und Jugendlichen immer gewahrt werden, dass das fachlich gut abläuft.
Das ist ja auch was total Wichtiges, ne? Also, dass man bei allem, was vielleicht notwendig ist, anzuwenden, trotzdem das Wohl der Kinder und Jugendlichen im Blick hat.
Ja, und es ist halt so, wenn wir da jetzt so nüchtern drüber reden, dann vergisst man vielleicht, das ist ja für alle Beteiligten, also für die betroffenen Patienten, aber auch für die Pflegekräfte, für die Ärztinnen und Therapeutinnen, ist das eine ganz schwierige Situation, weil das wünscht sich niemand, dass ein Jugendlicher isoliert werden muss oder, was zum Glück nur sehr selten vorkommt, vielleicht auch fixiert werden muss. Das heißt, das ist für alle eine Grenzsituation. Für die Jugendlichen, die fühlen sich natürlich erstmal ganz ohnmächtig, die verstehen das nicht. Und auch für uns ist das ja gar nichts, was man sich wünscht, sondern das letzte Mittel so. Und deswegen ist es so wichtig, dass man das zum Beispiel auch gut nachbespricht. Ja. Also insbesondere mit den betroffenen Jugendlichen, denen erklärt, warum wir so gehandelt und so entschieden haben, mit ihnen überlegen, finden wir fürs nächste Mal einen anderen Weg? Hätten wir im Vorfeld was anders machen können? Hättest du was anderes gebraucht? Also ich finde so wichtig, das miteinander sprechen, weil in der Situation selbst werden wir ganz unterschiedliche Sichtweisen haben, verständlicherweise. Ja, da ist der Jugendliche in seiner Welt und seiner Vorstellung, manchmal vielleicht sogar auch krankheitsbedingt in einer Situation. Ich denke jetzt zum Beispiel an Jugendliche mit Psychose, die manches auch gar nicht mehr so normal wahrnehmen und verstehen können. Und es ist so wichtig, wenn die Krise vorbei ist, dann sich zusammenzusetzen und das nachzubesprechen und zu erklären. Das ist übrigens in den Krisen auch wichtig. Also Patienten haben mir mal gesagt, das Schlimmste ist, wenn in so einer Krisensituation, wenn es zum Beispiel eskaliert, wenn über mich geredet wird, während ich dabei bin und nicht mit mir. Und ich finde es so wichtig, mit den Patienten im Kontakt zu bleiben, so gut das geht. Das klingt jetzt einfacher, als es vielleicht manchmal ist, aber möglichst immer Kontakt anzubieten und im Kontakt zu bleiben. Mhm. Ich glaube, das ist sowieso vielleicht in den Krisen eine unserer Hauptstärken. Wir versuchen halt, Beziehung oder Kontakt anzubieten. Und was dann genau sinnvoll ist, das ist eben ganz, ganz unterschiedlich.
Sie haben gerade gesagt, dass das ja auch so wichtig ist, sowohl so Krisen nachzubesprechen, als auch insgesamt immer im Gespräch zu bleiben und auch zu überlegen, was hättest du vielleicht gebraucht, damit es gar nicht zu so einer starken Krise kommen muss. Und das ist auch was, was beide Gästinnen erzählt haben in der Folge, wie wichtig das für beide war, auch die Entlassung sozusagen vorzuplanen und auch zu überlegen, was kann dir nach dem Klinikaufenthalt helfen? Was kann dir draußen Sicherheit geben? Vielleicht können Sie darüber noch ein bisschen was sagen.
Genau, also ich finde das total wichtig. Die Krise kommt ja manchmal sehr plötzlich. Mhm. Und wenn sie abgeklungen ist, dann ist es aber wichtig zu sagen oder nicht zu sagen, so, das ist jetzt vorbei, ciao, ja, sondern auch zu überlegen, wie kriegt man den Übergang in das normale Leben wieder hin. Und kann man miteinander überlegen, was ist jetzt hilfreich, damit du wieder Fuß fasst außerhalb der Klinik? Und auch zu überlegen, was könnte hilfreich sein, wenn sich die nächste Krise andeutet? Denn das kann ja sein. Also es kann sein, es bleibt bei einer Krise und ich brauche nie wieder Unterstützung. Aber bei vielen Patienten ist es eben auch so, auch ohne deren Schuld. Das liegt manchmal wirklich an den Erkrankungen, die auch wiederkehrende Erkrankungen sind, dass es nochmal zu Krisen kommt. Und dann kann man sich zum Beispiel fragen, kannst du das früh erkennen, dass du wieder in so eine Krise reinrutschst? Was könntest du dann machen? Brauchst du dann unbedingt das Krankenhaus? Vielleicht brauchst du auch was ganz anderes. Und ich finde aber auch wichtig, dass die Jugendlichen dann mit einem Gefühl gehen können, das war ein Ort hier in der Klinik, an den kann ich auch nochmal zurückkommen, wenn es wieder schlimm und schwierig ist. Also wenn uns das gelingt, dass jemand dann vielleicht beim nächsten Mal sogar aus eigenem Antrieb kommt und sagt, ich glaube, jetzt täte mir das nochmal gut. Das, finde ich, ist ja fast ein Kompliment an uns, dass es irgendwie gut gelungen ist, ne? Dass wir als einen Ort, der irgendwie hilfreich ist, uns bei denen haben verankern können. Und ja, dann ist es, glaube ich, richtig gut gelaufen, ne? Und ich finde, manchmal wird ja sehr abwertend über Patienten, die häufiger in die Klinik kommen, gesprochen, so als Drehtürpatienten. Und ich finde das ganz schlimm, weil ich denke, ich bin manchmal froh, wenn Patienten nochmal wiederkommen, weil das ist ja auch bei anderen chronischen körperlichen Erkrankungen so, dass man vielleicht wiederholt Hilfe braucht. Und ich finde es überhaupt keine Schande, sich dann selbst nochmal zu melden und zu sagen, jetzt brauche ich euch wieder. Ich finde, das ist eigentlich eher ein Erfolg. Mhm. Ja. Und natürlich soll die Krise möglichst kurz sein und soll dazu führen, dass ich wieder in den Alltag zurückkomme. Aber ja, wenn es mir so geht, ohne dass ich was dafür kann, dann finde ich es gut, wenn man das in Anspruch nimmt und wenn man kommt. Und das merken wir auch, dass die Bereitschaft bei Jugendlichen, sich in eine Klinik zu begeben oder die Klinik zu nutzen, die ist schon mehr geworden in den letzten Jahren auch. Ne? Das ist für uns schon so, dass wir manchmal denken, meine Güte, wir sehen so viele akute Krisen bei Kindern und Jugendlichen, das macht uns Sorgen. Und andererseits ist, glaube ich, ein positiver Aspekt auch, dass vielleicht diese Stigmatisierung, also diese Abwertung von Kliniken auch ein bisschen weniger geworden ist, dass man sich eher traut, auch zu kommen und sich zu melden.
Genau, das heißt, die Bereitschaft, auch Hilfen anzunehmen, das merken wir schon, die ist deutlich gestiegen in den letzten Jahren. Ich finde, eine wichtige Frage ist auch nochmal so, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen einer Krise und einer Krisenbehandlung und einer stationären oder längerfristigen Therapie?
Ja, das ist eine gute Frage, weil wir merken das manchmal, wenn dann die Krisenbehandlung so zu Ende geht. Also im Schnitt dauern so Krisenbehandlungen 1, 2, manchmal 3 Wochen, bei manchen auch nur 1, 2 Nächte, aber sagen wir mal so in dem Rahmen. Und dann sind manchmal Patienten, manchmal aber auch die Eltern enttäuscht, wenn wir sagen, so dass jetzt auch das Ende der Krisenbehandlung irgendwie ansteht, weil sie das Gefühl haben, ja, wir sind ja noch gar nicht so ans Eingemachte rangegangen. Es war gar keine richtige Therapie. Und dann denke ich, ja, da haben die auch recht. Der Auftrag, den wir sehen in der Situation, ist aber auch erstmal die Krise zu bewältigen und die Jugendlichen wieder fit zu machen oder die Kinder in ihr Umfeld zurückzugehen und dann in Ruhe zu überlegen, wofür bräuchte es vielleicht auch eine längerfristige Behandlung in einer der Therapiestationen zum Beispiel. So, also das heißt, wir versuchen im Regelfall die Krisenbehandlung zu trennen von einer späteren geplanten therapeutischen Behandlung, die dann auch einfach gut vorbereitet werden kann, wo man vorher überlegen kann, wo soll der Schwerpunkt drauf liegen. Auch in der therapeutischen Klinikbehandlung kann man nicht alle Themen lösen und alle Probleme lösen. Auch da muss man vorher gut überlegen, was ist denn der Auftrag, was wünschst du dir von uns, was können wir realistischerweise auch anbieten. Aber das ist eben was Geplantes. Mhm. Und unsere Erfahrung ist, dass man das trennen sollte, damit auch die Seele oder die Psyche oder wie auch immer man das nennen will, nicht so lernt, wenn ich eine Krise habe, dann bekomme ich danach eine langfristige therapeutische Behandlung. Also deswegen finden wir das sinnvoll und das müssen wir aber eben auch gut erklären, damit die Menschen nicht so enttäuscht sind, dass wir eine Therapiestation anbieten können, wenn alle das möchten, aber das muss man sich eben in Ruhe überlegen, aber dass wir das entkoppeln wollen von der Krisenbehandlung.
Okay. Ja, dann vielleicht noch eine Frage zum Abschluss. Sie schreiben ja oder haben mitgeschrieben an der neuen Leitlinie für die freiheitsentziehenden Maßnahmen. Und meine Frage wäre so, was würden Sie sich wünschen? Also wohin die Entwicklung geht in Deutschland im Umgang mit Krisen?
Ja, ich habe mal einen Satz gelesen, der heißt, Kinder haben nicht immer Recht, aber sie haben immer Rechte. Also Kinder haben nicht immer Recht, aber sie haben immer Rechte. Und das Ziel dieser Leitlinie ist eigentlich, die Rechte, die Kinder und Jugendliche haben, auch in schwierigen Situationen zu wahren und immer im Blick zu halten. Und in schwierigen Situationen heißt eben auch, in Kliniken, wenn etwas eskaliert ist, wenn wir vielleicht auch gegen den Willen der Patienten manchmal etwas tun müssen, das dann so zu tun, dass es trotzdem ja ihre Rechte nicht verletzt. Ja, das ist ihnen am Ende, dass es am Ende hilfreich für sie ist. Und auch den Mitarbeitern in den Kliniken eine Orientierung zu geben für so schwierige Situationen, weil das ist nicht nur für die Patienten eine Situation, wo die sich ohnmächtig fühlen, sondern oft erleben wir uns als Mitarbeiter auch hilflos und wir brauchen Orientierung. Und Leitlinien dienen eben dazu, dem Fachpersonal in den Kliniken Orientierung zu geben, wie so Leitplanken, dass man weiß, innerhalb derer kann ich mich jetzt gut bewegen, damit damit es am Ende für alle gut ist.
Ja, vielen Dank, dass Sie heute da waren.
Ganz gerne.
Wir freuen uns schon auf die nächste Folge.